Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Hier gibt es jetzt eine neue Folge Euromission, dein ESC-Podcast.
Und wir sind unheimlich müde,
denn
es war super Samstag.
Und da kommt man ja nicht zum Schlafen. Für alle die zwei Personen, die nicht wissen, was ein Supersamstag ist. Supersamstag ist, wenn an einem Samstag, meistens im Februar, gefühlt 17 Vorentscheide laufen in der ESC-Saison und man, ja,
mit mindestens zwei Bildschirmen einfach gar nicht schafft, alles zu gucken.
Genau. Das heißt, man muss bis in die Nacht wach bleiben, um auf dem neuesten Stand zu sein. Und jetzt ist Sonntagmorgen. Ich brauche Kaffee.
Ich muss sagen, tatsächlich, ich habe Benidorm am Ende verschlafen. Wenn ich mir das Real Life dann angucke.
Shame on you.
Wenn ich mir das Real Life dann angucke, aber da sprechen wir gleich drüber.
Ja. Wir hatten super Samstag und die Semis sind ausgelost, müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, Johannes. Und außerdem haben wir neue ESC-Lieder, die neuesten News für alle zusammengefasst und eine pickepackevolle Folge.
Ja, ich glaube, Bernhard, die hat schon überbreite, die Folge, glaube ich schon.
Wahrscheinlich, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Nicht, dass uns nach der Hälfte alle flöten gehen, weil es zu lang ist.
Oder wir auf eingeschlafen sind, weil wir noch so müde vom Supersamstag sind.
Nein, auf gar keinen Fall. Dann wollen wir doch direkt mal das Motto unserer Folge veröffentlichen, oder?
Ja, das ist heute.
Heute gar nicht orientiert an einem Motto des ESC, sondern am deutschen Vorentscheid. Wir haben ja viel darüber gesprochen, über Ich will zum ESC in den letzten Tagen. Wer es noch nicht gehört hat, kann das gerne beim Podcast-Anbieter seines Vertrauens tun. Wir veröffentlichen jeden Tag aktuell Bonusfolgen. Und deswegen heißt unsere Folge heute Ich will zum Vorentscheid.
Du willst zum Vorentscheid, Bernhard?
Ich will zum Vorentscheid, denn soll ich das Geheimnis schon lüften?
Ja.
Ich fahre zum Vorentscheid.
Ja, du fährst nach Berlin, ne?
Ja, ich habe Karten bekommen. Ah, wie schön.
Du wirst dann intensiv berichten und ich habe gehört, du bist auch auf der Aftershow-Party.
Natürlich. Ich nehme natürlich alles mit.
Alles, was geht.
Ja. Du hast ja leider keine Zeit an dem Wochenende, aber dafür nehme ich unsere Podcast-Freundin Jasmin mit. Die war ja schon bei dem einen oder anderen Songcheck schon dabei. Das heißt, auditiv ist die dem einen oder anderen Hörer ja auch schon bekannt.
Das stimmt und ich bin wirklich gespannt, was ihr berichten werdet.
Und deswegen zur Feier des Tages heißt unsere Folge heute Ich will zum Vorentscheid, denn nicht nur ich möchte zum Vorentscheid, sondern auch vier Menschen aus der Zusatzshow Ich will zum ESC, sprechen wir nämlich auch gleich noch drüber. Also fünf Menschen möchten zum ESC-Vorentscheid, ich bin auf jeden Fall schon mal dabei. Also im Publikum.
Aber so ein bisschen Allmachtsfantasie war da jetzt dabei, ne?
Vielleicht mache ich auch den Flitzer. Wir werden sehen, schaltet auf jeden Fall ein, wenn ich in der ersten Reihe meine Plakate hochhalte. So oder so ähnlich ist das auf jeden Fall geplant. So, dann lasst uns doch unsere Folge einfach mal neu beginnen.
Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euromission, dein ESC-Podcast.
Ich will zum Vorentscheid.
Ja, wir werden mal sehen, ob wir Bernhard im Publikum entdecken können am Vorentscheidetag.
Ich winke euch allen. Ja. Oh mein Gott, gebt mir bitte einfach vorher keinen Sekt, sonst wird es eskalieren.
Das muss so eine Anti-Alkohol-Veranstaltung sein, dass es nicht schlimm wird für dich, oder?
Ja.
Also zumindest bis zur Aftershow-Party.
Dann hau ich rein, aber dann ist ja auch keine Kamera mehr da.
Das glaubst du.
Aber wir müssen jetzt definitiv zur letzten Woche skippen, denn es gibt sehr, sehr viel zu erzählen und wir müssen als erstes mal die ESC-News veröffentlichen.
Das machen wir mal direkt, Bernhard.
Ja, ich lege die passende Musik auf und dann kann es schon losgehen.
Mehr ist mehr. 129 Acts in den Halbfinals in San Marino.
Comeback. Hera Björk im isländischen Vorentscheid.
Je ne sais quoi.
ESC-Debüt. Die morgige deutsche Vorrunde Ich will zum ESC wird von Laura Karasek moderiert.
Bekanntes Gesicht. Aura Dione tritt im dänischen Vorentscheid an. Ein Comeback wagt auch Basim, der 2014 mit dem Klischee-Love-Song Dänemark vertrat.
Oh, cool. Ich will zum ESC. Im Finale der deutschen Wildcard-Vorrunde stehen die TeilnehmerInnen Anne, Bibiane, Florian und Luca Ihre potenziellen ESC-Songs sind bereits veröffentlicht.
Ja, wer uns folgt, der weiß, in den letzten beiden Tagen haben wir uns ja auch mit Ich will zum ESC beschäftigt in Bonusfolgen. Wer noch nicht reingehört hat, darf das gerne tun. Und wir haben versprochen, dass wir unsere Favoriten nennen. Die vier Songs sind bereits veröffentlicht und wir haben uns Gedanken gemacht, wer könnte das Line-up für den Vorentscheid 2024 komplettieren?
Ja, ich finde tatsächlich, dass wir hier vier sehr sympathische Kandidaten haben, die alle ihre Eigenart haben und alle ihre Daseinsberechtigung irgendwo. Und ich freue mich, dass allen die Chance gegeben wird, in sich in so einer Live-Show nochmal zu präsentieren. Tatsächlich, wenn ich jetzt nur die Studioversion höre und die Show, ich will zum ESC, verfolgt habe, wäre ich Stand heute, ohne die Live-Performance gesehen zu haben, für den Song von Luca. Sein Song heißt Farben neuer Tage und ich finde tatsächlich, dieses Deutsch-Italienische ist ein spannendes Element und mir gefällt das wirklich gut und ich hoffe, dass es live auch so gut rüberkommt, tatsächlich.
Ja, die Wahl kann ich verstehen. Also wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, Luca ist ein absoluter Sympathieträger und eher zurückhaltend, während das Lied so nach vorne geht mit diesen sehr, sehr starken Tönen. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe mich für Bibiane entschieden. Oder Bibi genannt, mit dem Song Walk You Home Safe. Ich finde, das ist das Gesamtpaket. Ich finde, das ist das sicherste Gesamtpaket. Ich habe auch so ein bisschen dran gedacht, sind ja eher die Newcomer, die jetzt hier ihre Songs präsentieren. Welches Lied passt noch am besten in den Kontext der anderen 8 Songs? Wer kann da sich gut präsentieren? Und das traue ich, glaube ich, am meisten Bibiane zu. Wobei ich insgesamt sagen muss, ich finde ja das Format sehr gelungen, haben wir auch gestern drüber gesprochen und ich freue mich auch auf den Vorentscheid. Ob das Format so gut zum Vorentscheid passt, das wird sich dann herausstellen.
Ich glaube auch, das werden wir dann erst sehen. Und auch, wie es dann mal ist, wirklich live aufzutreten, vor Publikum, irgendwo auf so einer Bühne, mit der Kamera, die einen begleitet dann irgendwo. Und man weiß, jetzt kommt es drauf an. Das ist ja auch schon mal so eine Situation, die im Prinzip gut zu dieser ganzen Show passt, nämlich irgendwas wirklich zu simulieren, wie es in echt passiert. Nur da müssen sie dann da sein. Und wer von den Vieren dann am besten performt, ich glaube, der wird auch gewinnen. Und da freue ich mich schon drauf. Und tatsächlich ist das jetzt mein Favorit mit Luca, aber möge der Beste von denen gewinnen. Und dann freue ich mich auch auf den Teilnehmer im Vorentscheid.
Ja, und das haben wir ja auch gestern schon gesagt. Wir wünschen allen TeilnehmerInnen, die jetzt noch im Rennen sind, viel, viel Glück.
Auf jeden Fall. Bernhard, ein Teil des Supersamstags war natürlich klassischerweise das Melodiefestival. Ich habe immer das Gefühl, sobald die anfangen, ist es so richtig in der Saison, da ist der Höhepunkt der Vorentscheidssaison beginnt.
Ja, es ist ja das gehypteste Vorentscheid-Event, was wir so in Europa haben. Irgendwie guckt jeder Fan Schweden.
Ja, und auch zu Recht, auch wenn sich die Show im Laufe der letzten Jahre, finde ich, ein bisschen verändert hat, von einem ESC-Hammerlied nach dem anderen eher zu einer sehr breit gefächerten Musikshow, wo man für jeden irgendwo was dabei haben möchte. Das sah Anfang der 10er Jahre manchmal noch ein bisschen anders aus. Hier war es jetzt auch wieder so, dass man ein sehr breit gefächertes Feld hatte. Allerdings gefühlt waren alle Leute schon mal dabei gewesen.
Was ja schön ist, ne? Wenn man bekannte Gesichter sieht, das hast du mir ja auch schon, glaube ich, in der Sprachnachricht gestern geschickt, das wünschen wir uns für Deutschland ja auch. Das ist ein oder andere Mal, dass Leute tatsächlich zurückkommen, dass man so einen Bezug auch hat. War dieses Mal auch. Einmal für alle zur Info, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer mit dem schwedischen Vorentscheid beschäftigen. Das ist unsere Tradition im Podcast und natürlich auch sinnig, weil der ESC ja auch dieses Jahr in Schweden stattfindet.
Auf jeden Fall. Also hier, nur um die Namen zu nennen, Samir und Viktor waren wieder dabei. Adam Woods vom letzten Jahr, der war ja auch vertreten. Elisa Lindström, natürlich Lisa Ajax und Smash Into Pieces waren ja letztes Jahr Lorens Konkurrent mit ihrem Song Six Feet Under.
Stimmt.
Also man hatte hier schon ein Line-Up dabei. Und ich glaube, im Song von Melina Borglove stand irgendwo auch Thomas Gierson wieder mit drauf. Also
der Thomas, ja.
Der hatte, glaube ich, auch bei zwei Songs seine Finger im Spiel. Und auch Victor Crone, wenn er noch ein Begriff sein sollte. Der ist ja, glaube ich, sehr aktiv beim Songwriting. Auch der saß im Publikum, / auf einer der Couches als Songwriter wieder.
So, das heißt, die Creme de la Creme war vertreten, gepaart mit lauter Rückkehrern in Schweden.
Ja.
Dann waren die 18s noch auf der Bühne als Pausen-Act. Wer die noch von früher kennt, das war so unsere Jugendzeit, ne? Aber Coverband, die ja sehr erfolgreich waren.
Die teilweise dann auch eigene Sachen gemacht haben, aber die waren ja wirklich über eine gewisse Zeit sehr, sehr angesagt. Die haben so damals genau den Zeitgeist getroffen mit diesen Aber-Cover-Nummern. War wirklich gut. Und was sehr interessant war, dass beide Frauen auch selber schon im Vorentscheid beim Melodiefestival gewesen sind.
Ja, das stimmt. Jetzt waren sie als 18s wieder auf der Bühne, ist ja nur so eine Randnotiz, aber als 18s, aber teilweise schon mit grauen Haaren. Das finde ich immer sehr lustig. Ja.
Aber dafür haben sie noch relativ gut getanzt. Also wenn man das mit manchen anderen Bands vergleicht, die dann früher getanzt haben und es dann wieder versuchen, Take That fand ich zum Beispiel so ein Beispiel, die hätten nur singen sollen, nicht mehr tanzen.
Ja.
Wo auch, finde ich, immer ihre Stärken gelegen haben. Aber das ist ein anderes Feld. Interessant ist aber auch, dass die eine mal mit Marcel Malouf zusammen waren. Ja.
Diese Schlampe.
Ja, das lassen wir mal so unkommentiert. Nee, aber jetzt ja nicht mehr, Bernhard. Also du kannst dich beruhigen. Jetzt nicht mehr.
Okay,
ja.
Kurz durchatmen. Ja. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen in Schweden?
Also, ich glaube, wir haben letzte Saison schon mal darüber gesprochen, als mal das ein oder andere Heat nicht so gut war. Mir hat es diesmal nämlich gar nicht gut gefallen, tatsächlich. Nicht die Show an sich, die war gut, auch wenn es ganz interessant war. Es war eine extrem kleine Bühne, also sehr, sehr komprimiert. Das hat mich irgendwie an frühere Zeiten zurückerinnert, wo in den letzten Jahren in vielen Vorentscheiden immer der Stil war größer, schöner, weiter. War diesmal eine ganz kleine Bühne, zwar technisch sehr gut mit beleuchtetem Boden, also mit LED-Boden, mit Seitenwänden, mit Rückwand als LED. Da war schon viel möglich, aber der Bewegungsradius war natürlich nicht so groß wie beispielsweise auf der Bühne, die wir letzten Tag in Luxemburg gesehen haben. Was ich aber nicht negativ auslegen möchte, für einen Vorentscheid finde ich es teilweise ganz gut, weil dann kann man nochmal neue Elemente natürlich hineinbringen, dann beim ESC, wenn man jetzt erstmal nur so eine kleine Bühne hat und mal sehen, wie es in den nächsten Heats dann auch aussieht, ob die Bühne dann genauso wieder verwendet wird. Aber die musikalische Qualität fand ich relativ schwach. Also Smash Into Pieces, die sind als erste weitergekommen in der ersten Runde. Die kamen mit einem guten Song wieder. Das geht ja so eher in die Richtung die unveröffentlichten Songs von Linkin Park, als wenn sie sich dort bedient. Das gefiel mir letztes Jahr wirklich sehr gut. Und dieses Mal finde ich es, ja, so, ja, ist okay. Lisa Ajax, scheinbar schwanger, kam mit einer, naja, wenn man jetzt nett ist, sagt man, es ist eine solide Ballade wieder. Aber es ist auch nichts Spektakuläres. Es war so ein bisschen generisch austauschbar, fand ich persönlich. Ist aber dann auch durchs demografische Voting im Endeffekt weitergekommen. Und ich finde auch verdient. Die hatte den zweitstärksten Song aus für meine Ohren. Ich fand, es war ein sehr, 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 sehr schwacher Start fürs Melodiefestival. Weil halt die Erwartungshaltung natürlich auch dementsprechend hoch liegt. Wenn ich jetzt ganz böse wäre, dass ich natürlich nicht bin, könnte ich sagen. Wenn das vor ein paar Jahren als deutscher Vorentscheid gelaufen wäre, wäre es zerrissen worden. Das würde ich ja nur sagen, wenn ich böse wäre.
Wollte gerade sagen, also dann brauche ich da jetzt ja gar nicht drauf reagieren.
Ja, genau.
Okay. Ich habe es mir auch angesehen in Schweden. Ja, ich glaube nicht, dass wir da jetzt einen Titel gesehen haben, der letztendlich zum ESC fährt oder annähernd ans Treppchen rankommt. Ich hoffe, dass man sich steigert in den nächsten Shows. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Letztes Jahr kann das sein.
Ja, ich habe irgendwie so Flashbacks, ja. Bernhard. Ich glaube, ich erinnere mich auch an meine Worte.
Ja, da kann, glaube ich, noch ganz viel passieren. Es gibt ja sogar noch eine Vorrunde mehr, in der wir noch neue Songs bekommen. Von daher bin ich da jetzt erstmal ganz optimistisch. Die Show ist ja immer irgendwie sehr rund und sehr kompakt. Ja. Das fand ich schön. Ich fand die Neuerung in Ordnung, dass jetzt statt 7 nur noch 6 Acts antreten. Und korrigier mich, wenn ich mich täusche, in den letzten Jahren durfte man, wenn man weitergewählt wurde, nicht nochmal live auftreten. Und das war doch jetzt wieder der Fall.
Genau, das war so eine Live-Performance, die aber nicht die gleiche Live-Performance war, die man vorher gezeigt hat. Es war eher so eine spontane Nummer, die aber geplant war, also vom Kameraschnitt gesehen, dass auf einmal der Schnitt zum Beispiel zum Drummer mit dieser Leuchtemaske von Smash Into Pieces ging, der als einziges dann wieder auf die Bühne zum Schlagzeug gelaufen war. Die anderen tourten dann in so einem Zusatzgang rum, der während der normalen Performance gar nicht genutzt worden
ist. Der Sänger hatte einen Blumenstrauß in der Hand, den er schon als Geschenk bekommen hatte.
Ja.
Und das Lied lief aber nochmal ab. Das ist jetzt so ein Mittelding zwischen, das war ja damals relativ langweilig, wenn das Lied einfach nochmal performt wurde. Jetzt ist quasi so, man singt über das Playback nochmal drüber und freut sich.
Ja, es klingt aber genauso wie vorher, also da hat man scheinbar schon viel Playback eingespielt, denke ich, vorher schon, im normalen Auftritt.
Ist halt Schweden.
Ist halt Schweden. Ja, insgesamt schwach, aber vielleicht ist es auch eine clevere Nummer. Die erste Show, wenn so ein Gassenhauer kommt, wie das Melodiefestival in Schweden ja auch irgendwo ist, da ein bisschen schwacher zu starten, da lebt man vom Hype einfach, der vorher da war. Und da ist es eigentlich egal, wer da singt. Aber gleichzeitig hat man, ich glaube, Smash Into Pieces waren letztes Jahr, glaube ich, Zweiter, wenn ich mich nicht vertue, bei Melodiefestivalen. Also hat man ja auch jemanden eigentlich gesetzt, der letztes Jahr relativ beliebt war, der jetzt einfach nur nicht so einen starken Song hatte.
Ja, wir beobachten das einfach die nächsten Wochen mal und gucken, wie es weiterläuft. Denn da kommen ja noch einige große Namen, von denen erwarte ich natürlich auch einiges.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings, wenn man sich auch die Quoten anschaut, hat da keiner teilgenommen vor diesem Halbfinale, der jetzt in irgendeiner Form vorher eine Chance gehabt hätte. Deswegen bin ich da auch sehr optimistisch.
Perfekt.
Und wir haben noch neue Songs. Die Ukraine hatte doch ihr Finale gestern. Wer hat da denn jetzt eigentlich gewonnen? Ich habe gar nicht genau nachgeguckt.
Ja, Johannes, schwierige Frage. Ich hatte mich ab 17 Uhr natürlich an den PC gesetzt, dort den ukrainischen Vorentscheid laufen lassen. Jetzt zähle ich mal eben die Stunden. 18, 19,
20, ist es Jerry 21, Hale jetzt? 22, oder hat Jamala gesagt, dass sie jetzt doch antritt, weil sie alle 15, doof findet?
8, 4, 9, 10. Also nach ungefähr 9 Stunden hat man festgestellt, die App, wo man das Voting drin machen wollte, hat nicht funktioniert.
Ah, okay.
Man hat das Voting verschoben. Wir nehmen ja hier an einem Sonntagmorgen auf. Das heißt, bis Sonntag um 18.05 Uhr läuft jetzt das Voting nochmal über die App. Das heißt, wir können euch erst in unserer nächsten Folge erzählen, wer letztendlich den Vorentscheid in der Ukraine gewonnen hat. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Vor allem hätte ich nicht so lange aufbleiben müssen. Aber ich finde das ja besser. Und ich glaube, es gab tatsächlich auch schon mal Zeiten in der Ukraine, da hätte man bei einem unklaren Voting einfach nur das Jury-Voting genommen oder im schlimmsten Falle die Jury-Präsidentin Jamala entscheiden lassen, wer fährt oder irgendwas. Ich finde das schon sehr fair, dass man jetzt das Ganze nochmal neu aufzieht. Das finde ich transparenter als vorher tatsächlich.
Ja, das stimmt tatsächlich. Es wirkt nicht so korrupt, ne?
Man hat tatsächlich auch noch nicht das Jury-Voting veröffentlicht, sondern macht das alles. Heute Abend freue ich mich drauf, 18.05 Uhr.
Ja, Bernhard? Oh, Nana! Honana, Honana, dann die Gitarre!
Das war jetzt Jolkisch und ich übersetze das mal kurz. Ich bin traurig, dass Kaino nicht zum ESC fahren. War das richtig übersetzt?
Ja. Dann die Gitarre. Nein, Kaino fahren wieder nicht zum ESC, wieder nur ein zweiter Platz.
Ja, ich habe ja in Norwegen etwas genauer hingeguckt, während du Schweden geschaut hast. Mhm. Und Gorte fahren zum ESC mit Ulveham. Ich meine, wer sich die Wettquoten anguckt und ein bisschen aufgepasst hat in den letzten Wochen, den wundert das jetzt nicht.
Nee, aber so eine Resthoffnung war dann doch noch da.
Ja, und es war tatsächlich relativ knapp. Kaino sind Zweiter im Televoting geworden. Jury und Televoting gewonnen hat allerdings eben Gorte. Der Superroboter ist dann Dritter geworden. War ja mein Favorit.
Wie gefällt dir der Song von Gorte?
Also, ich muss natürlich jetzt ganz professionell beiseite schieben, dass zwei Songs, die ich lieber beim ESC gehabt hätte, jetzt nicht zum ESC fahren. Und dann habe ich ja letzte Woche schon angedeutet, also ich mag das nicht so gerne.
Es ist auch nicht so deine Musik so im Ganzen, ne?
Nee, was ja in Ordnung ist. Ich muss ja nicht jedes Lied beim ESC mögen und ich muss ja mit meinen persönlichen Niederlagen auch klarkommen. Ich glaube tatsächlich, dass das Lied einen sehr hohen Nervfaktor hat.
Ja.
Und genau deswegen glaube ich auch, dass es gut funktionieren kann beim ESC.
Ja, genau das ist es. Also es ist so ein bisschen wie Schumm auf Norwegisch. nee, es ist natürlich musikalisch überhaupt nicht, aber es geht so in diese Richtung. Es ist so nervig, dass es so hängen bleibt und ich denke auch so polarisieren wird dann wiederum, dass du Leute haben wirst, die es richtig toll finden und die anderen finden es richtig shit.
Und deswegen finde ich ja, ist das ein gut ausgewählter ESC-Beitrag, wobei ich natürlich sagen muss, also ich bin noch nicht drüber weg, man merkt es schon, sowohl Kaino als auch der Superroboter hätten diesen Nervfaktor auch gehabt.
Genau, wollte ich sagen, die hätten beide dieses Element ja auch. Also ja. Es war jetzt kein Song zur Auswahl, der so nicht polarisierend gewesen wäre.
Das stimmt. Ich muss aber insgesamt halt eben sagen, auch der gesamte norwegische Vorentscheid hat ja polarisiert. Mhm. Der hat ja eine große Bandbreite an verschiedenen Musikstilen geliefert, eben auch sehr nervige Songs, aber auch klassische Popsongs und Landessprache und so weiter und so fort. Ich muss sagen, von dem, was letztendlich gewählt wurde und von dem, was angeboten wurde, da kann man von halten, was man möchte. Da sagen die einen, das war im letzten Jahr besser und im Jahr davor war es noch besser. Du bist ja, glaube ich, auch
so. Ja, ich würde das komplett unterschreiben.
Trotzdem finde ich, es ist immer noch einer der stärksten Vorentscheide von der Musikauswahl, von der Qualität, von der Umsetzung. Ja. In der Kürze liegt die Würze. Und ja, ich hätte mir auch ein, zwei eingängigere Songs dieses Jahr noch gewünscht. Aber ich weiß auch, dass das Ansichtssache ist. Ich glaube, dass das ein großer Erfolg war, dieser Vorentscheid. Und Stand jetzt, bei den Liedern, die wir kennen, 9, also eigentlich 8, weil die Ukraine hat ja noch nicht gewählt, finde ich, passt das gut ins Teilnehmerfeld und kann mir da schon vorstellen, dass die damit Erfolg haben werden.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann mir Top-10-Platzierung Stand jetzt sehr gut vorstellen damit.
Ja, wie gesagt, ein gelungener Vorentscheid und das Ergebnis ist eben ein Song mit Nervfaktor, wo wir jetzt die Überleitung gut bringen können zu Spanien, finde ich.
Ja, Spanien hat scheinbar nicht den besten Song gewählt, wenn ich mir das live danach angucke. Ich hatte es ja schon angeteasert. Ich finde den Song sehr schwach. Also es gibt allen anderen eine gute Chance, dass Spanien um den letzten Platz konkurrieren könnte.
Also in Spanien wurde gewählt Nebulosa mit dem Lied Zorra. Das ist ein Duo, ne?
Mhm.
Bestehend aus einem Mann und einer Frau. Und man konnte da auch schon im Vorfeld ganz deutlich merken, dass das der eindeutige Favorit wird. Also man hatte unterschiedliche Ergebnisse. In Spanien gibt es ja unterschiedliche Votings, das demografische Voting, das Televoting und das Jury-Voting. Und da gab es die ein oder andere Überraschung.
Mhm.
Unter anderem auch prägnante Geschlechtsmerkmale von einem Mann namens Jorge González im Semifinale.
Ich glaub, der hat von Let's Dance?
Nein, auf gar keinen Fall.
War ein bisschen muskulöser, ne?
Ja. Der hat dadurch, dass er sehr freizügig performt hat, glaube ich, mindestens 2 Plätze im Finale gut gemacht.
Obwohl der Song war tatsächlich auch eingängiger, Bernhard.
Ja, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Und dann gab es den einen oder anderen Favoriten, aber letztendlich hat man sich dann in Spanien auf Zorra geeinigt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Gefühl, ich kann es auf der einen Seite sehr, sehr gut verstehen, dass dieses Lied gewählt wurde, weil es tatsächlich was Besonderes ist. Wir haben nicht diese klassischen jungen Künstler, sondern wirklich erfahrenere Menschen auf der Bühne. Wir haben so einen 80s-Vibe irgendwie da drin, der auf jeden Fall polarisieren wird. Mhm. Und es ist generell ja auch ein Lied, wo man sagt, kann man entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht finden. Und deswegen, glaube ich, ist das gewählt worden.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein polarisierender Song. Und ähnlich wie in Norwegen haben wir hier auch den ganz, ganz klaren Nervfaktor. Und der Song nervt mich schon beim mehrfachen Hören jetzt. Ich muss es zugeben, mir gefällt der überhaupt nicht. Ich finde, es ist eine richtig schlechte Wahl. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Man hat ja in manchen Vorentscheidssaisons, ich fand zum Beispiel Constructor damals ganz, ganz grausam über die gesamte Vorentscheidssaison. Und bei der ersten Live-Probe fand ich es grandios gut. Das kann sich auch immer noch mal wandeln, aber aktuell ist es absolut nicht meins, muss ich zugeben.
Ja, und deswegen ist das ja eine gute Wahl, finde ich. Mhm. Ähnlich wie ich das bei Norwegen habe, du musst es ja nicht gut finden. Es muss nur erstmal Alleinstellungsmerkmale haben. hat es auf jeden Fall.
Nee, das macht nicht noch jemand nochmal so, Bernhard. Das glaube ich ganz sicher.
Das finde ich nämlich, ist so eine Grundvoraussetzung, mit einem ESC-Beitrag Erfolg zu haben. Dass es sich von anderen abhebt.
Ja, aber es muss auch Anklang finden. Und da, glaube ich, sehe ich den Unterschied zu Norwegen, die mit dem Song Ulveham von Goethe einen Song haben, der durchaus, glaube ich, mehr Anklang finden wird als der spanische Song.
Das sehe ich nämlich genauso.
Ich glaube, beim einen sprechen wir von einem Song, der einen Nährfaktor hat, der aber Potenzial hat, irgendwo sich in den oberen Rängen zu platzieren. Also, der wirklich auch seine Stärken hat und die höre ich jetzt schon beim Hören, auch wenn ich ihn noch nervig finde. Und beim spanischen Song, glaube ich, werden weniger Leute dieses Tolle raushören und mehr Leute dieses Nervige. Wann ist der Song vorbei? Bin da ein bisschen böse heute, es ist schlimm.
Du bist richtig böse heute.
Ja. Aber man sieht, glaube ich, wie mir der Song gefällt.
Ja, also wie gesagt, ich finde das ja ein gutes Zeichen, wenn der Song polarisiert. Ich fand, wir hatten auch schon mal spanische Vorrunden, wo dann Songs rausgekommen sind, die einem egal waren. Und seit es das Benidorm-Festival gibt, ist das nicht mehr so. Da hatten wir einmal Hui und zweimal Fui.
So, nachdem wir Spanien jetzt ausführlich besprochen haben, gehen wir doch mal weiter. Und dort hatte ich spanische Vibes beim Siegertitel von Sara Bonici und Loop hieß der Song. Das war so ein bisschen eine Mischung aus Unicorn und dem Auftritt von Chanel mit Dance Breaks, also erinnerte mich so ein bisschen daran.
Wobei man ja immer sagen muss, in Malta steht ja das Lied jetzt noch nicht zu 100% fest, für alle, nee, die das nicht wissen. Im maltesischen Vorentscheid wurde ja jetzt offiziell die Künstlerin Sara Bonici ausgewählt. Die kann jetzt mit Loop antreten oder das Ganze nochmal ändern.
Wenn sie auf die Quoten schauen, und das haben sie ja in den letzten Jahren häufiger auch dann mal getan, könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Song nicht bestehen bleibt.
Das ist tatsächlich auch ein Phänomen in Malta, dass sie erst mal gucken, wie sich so das Teilnehmerfeld entwickelt. Finde ich total interessant. Ich habe den Stream auf YouTube geguckt. Mhm. Da ist der Vorteil, muss man ja sagen, es gibt ja dieses Malta-Vorentscheid-Klischee, dass dauernd Werbung läuft.
Ja.
Die muss man sich bei einem YouTube-Stream ja nicht angucken. In der Zeit wird einfach ein riesiges Herz eingeblendet.
Das ist besser, oder?
Naja gut, die Hälfte der Zeit war halt dieses Herz eingeblendet. Ne? Ich glaube, die Werbepause ist immer noch sehr prägnant. Aber bevor wir über das letztendliche Lied und die Gewinnerin sprechen, ich fand den Vorentscheid angenehm, das muss ich wirklich sagen. Wir haben ja in unserer Steady-Folge auch schon über die Teilnehmenden gesprochen. Nach unserem Songcheck kamen dann ja nochmal Musikvideos und produzierte Studioversionen raus von den Liedern. Das hatte man ja vorher nicht. Und ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm produziert. Ich fand das Teilnehmerfeld gut. Ich hatte die ein oder andere Perle dabei, wo ich sagen würde, ach, das würde ich mir tatsächlich, wenn es dann irgendwann mal auf Spotify veröffentlicht wird, denn das war so ein bisschen der Wermutstropfen, das ist nicht passiert, würde ich mir das auch anhören. Die Girlband, da haben wir drüber gesprochen, mit Serena, der hat richtig Stimmung gebracht. Dann gab es den Bananensong, der tatsächlich auch das Publikumsvoting gewonnen hat. Und eine sehr, sehr langweilige letzte Entscheidung, denn zum Schluss brauchte Sara Bonici noch einen Punkt im Televoting, um zu gewinnen. Und die hat natürlich mehr als einen Punkt im Televoting bekommen. Also von daher war es zum Schluss nicht mehr so spannend. Mhm. Aber ich war sehr, sehr beruhigt, dass der Bananensong dann nicht gewonnen hat.
Also fandst das deutlich besser als diese Auditions, nennen wir es jetzt mal, die zu sehen waren, die ja noch sehr unprofessionell gewirkt haben.
Genau, das, was man vorher gesehen hat, in dieser Samstagabendshow war das, glaube ich, da hat man wirklich sehr... Ja, das war nicht wirklich abgemischt in den Live-Auftritten. Das war eher so eine Demo-Version, die man präsentiert hat. Das war jetzt alles professioneller und ich bin, muss ich tatsächlich sagen, total zufrieden mit Künstlerin und Lied, was letztendlich zum ESC fährt.
Ja, mal sehen, was da für Potenzial da ist. Es erinnert auf jeden Fall in den Elementen an erfolgreiche Songs beim ESC. Mal sehen, ob der dann so bleibt. Und allgemein findest du, die Qualität des maltesischen Vorentscheids hat sich verbessert wieder.
Ja, und ich bin tatsächlich jetzt schon Fan von Sara Bonici, denn was ich liebe, ist, die hat eine Zahnlücke, die hat eine große Nase, die sieht nicht aus wie alle anderen Frauen aktuell, so dieses Klischee. Die ist natürlich und trotzdem sexy. Also ich finde, die ist ein Charakter. Die strahlt was aus.
Das ist doch schon mal positiv zu bewerten, dass es nicht so generisch ist irgendwo.
Und dazu dann eben, ich finde, Loop ist sehr, sehr Eurovision-mäßig angehaucht. Also ich glaube, da hat man sich tatsächlich was bei gedacht, nicht nur bei dem Lied, sondern auch bei dem entsprechenden Musikvideo, wo man ja auch schon Tanzmoves sehen kann. Du hast recht, das gibt mir Chanel-Vibes, aber nicht so aufdringlich, als dass ich jetzt Plagiat rufen würde, sondern da hat man sich gute Elemente von abgeguckt und das ist ja eigentlich Malta-typisch, dass man auch so ein bisschen hinterherhinkt, hinter den Trends. Ich kann es mir sehr, sehr gut anhören und direkt in meine Top 3 geschossen. Hoffentlich bleibt dieses Lied.
Wir werden es sehen. Kommt bestimmt wieder so eine Gospel-Ballade, Bernhard.
Oh, wie gefühlt das möchte ich aber nicht.
Bernhard, wir müssen noch den Terminkalender rausholen, dass wir auf jeden Fall nichts verpassen, weil jetzt geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Sanremo läuft bereits.
Ja, also jetzt, wo wir aufnehmen, natürlich noch nicht, aber unsere Folge kommt ja immer mittwochs raus. Das heißt, wir sind schon mitten in der Sanremo-Woche und wir haben dann, das kann man nicht versprechen, aber höchstwahrscheinlich ja jetzt auch schon den Titel aus der Ukraine.
Am 8. Februar, das können wir aber, denke ich, versprechen, wird dann das Finale sein zu Ich will zum ESC. Da haben wir in der heutigen Folge auch schon drüber gesprochen.
Genau, allen Teilnehmenden weiterhin viel, viel Glück. Ich bin ganz gespannt, wer dann letztendlich das Teilnehmendenfeld komplettieren wird. Und dann erwartet uns noch ein nächster Super-Samstag. Das heißt, wieder keinen Schlaf in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Nee, denn die nächste Vorrunde in Schweden läuft. Und Litauen dann endlich in der Vorrunde mit The Roop. Dann brauche ich das auch nicht mehr fragen.
Genau, dann hätten wir das Thema auch schon abgehakt. Außerdem haben wir dann das Finale in Italien, in Lettland und in Finnland. Die meisten Songs haben wir bereits gecheckt auf Steady in Zusatzfolgen.
Genau, und da machen wir jetzt auch gleich weiter, weil es gibt auch noch andere Vorentscheide, die müssen wir auch noch checken, Bernhard.
Genau, wir wechseln jetzt zu Steady in unsere Überstunden und sprechen da mal über Estland. Da ist ja auch schon das Semifinale gelaufen. Das heißt, da können wir auch unseren Favoriten kühlen. Außerdem sind in Dänemark die Songs veröffentlicht worden. Unter anderem ja mit Basim und Aura Lione. Mal gucken, ob die beiden auch deine Favoriten sein werden. Du bist ja so der Dänemark-Experte.
Also wenn von uns einer Dänemark-Experte ist, dann eher ich.
Zumindest machst du da gerne Urlaub.
Ja.
Genau, und was es in unsere Folge nicht mehr geschafft hat, war die Auslosung der Semis. Die ist ja gelaufen. Und damit machen wir nämlich jetzt gleich direkt weiter, denn ist es wirklich so, dass es immer ein starkes und ein schwaches Semifinale gibt? Das Gerücht geht ja rum, beziehungsweise denken wir uns das ja jedes Jahr auch.
Ja.
Und wir gucken mal, ohne alle Lieder zu kennen, ob da auch schon eine Tendenz vorhanden ist.
Damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich. Hört doch bei Steady dann mal rein.
Genau, oder guckt doch mal auf Instagram.
Oder auf TikTok.
Oder auf YouTube.
Ich hoffe, wir hören uns gleich wieder. Aber ansonsten sage ich schon mal bis dahin.
Auf Wiederhören!